Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Bucheckern, diese kleinen, bräunlichen, lustigen Dinger, die man auf dem Waldboden findet und als Kind gerne auseinanderfriemelt und den Inhalt dann isst. Ist das auch eine Kindheitserinnerung von euch? Tja, mit Bucheckern kann man tatsächlich ganz tolle Sachen machen kulinarisch, aber dafür muss man sie natürlich erstmal ernten und das ist im Wald gar nicht so einfach. Darüber spreche ich heute mit einem, der das beruflich macht, Johannes Frankenfeld von Waldgold, eine Unterhaltung, die wir im Februar aufgezeichnet haben. Und jetzt endlich könnt ihr sie hören. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Der Wald hält wahrscheinlich so einiges an köstlichen Sachen bereit. Aber ganz ehrlich, im Februar durch den Wald zu streifen und danach zu suchen, da fehlt mir einerseits die Standhaftigkeit und andererseits auch die Expertise. Zum Glück muss ich das nicht, denn man kann sich das Ganze auch bestellen. Hier ist ein schönes Paket angekommen von Waldgold. Was ich jetzt mal aufmache. Waldgold schaut im Wald nach leckeren Sachen und verarbeitet sie zu Produkten. Und ich gucke jetzt mal, was hier so drin ist. Eine Spezialität von Waldgold ist das Sammeln von Bucheckern und das Ernten. Und hier in diesem Paket sind 2 kleine Fläschchen, nämlich geröstetes Bucheckernöl und kaltgepresstes Bucheckernöl. 2 winzig kleine Fläschchen, würde sagen, so vielleicht so 25 Milliliter. Ich rieche mal an dem kaltgepressten Bucheckernöl. Und es riecht ziemlich neutral, würde sagen, Richtung Sonnenblumenöl. Ich nehme einfach mal ein Schlückchen. Sehr nussig, ein bisschen wie Haselnuss vielleicht. Und das geröstete Bucheckernöl, oh ja, das riecht total nussig, so richtig krass Haselnussaroma. Oh ja, ein ganz feines Nussöl, das ich mir total gut an einem Salat vorstellen kann. Sehr, sehr schön. Dann, aha, haben wir hier ein leckeres Bärlauchpesto mit Bucheckern. Da bin ich jetzt auch super gespannt. Riecht natürlich stark nach Bärlauch. Schöne dunkelgrüne Farbe. Hat aber so einen ganz tiefgrünen Geschmack. Fast so ein bisschen nach Spinat. Und deutliche Nussstückchen. Aber nicht so einen aufdringlichen Nussgeschmack. Das gefällt mir gut. Was haben wir noch? Hier sind so ein paar geröstete Bucheckern. In so einer kleinen Packung. Ja, und jetzt sieht man hier diese kleinen Körnchen. So leichte Dreiecksform. Super knusprig. Ganz milder. Ganz milder Nussgeschmack. Also, totale Kindheitserinnerung für mich, weil ich als Kind total gerne, wenn ich einen Bucheckern gefunden habe, die abgeschält habe und dann direkt gegessen habe. Und geröstet sind sie natürlich noch ein bisschen intensiver. Dann haben wir hier drei super spannende Gewürzsalze. Bärlauchwürzsalz, Kiefernadelwürzsalz und Steinpilzwürzsalz, jeweils mit Bucheckern drin. Wird empfohlen für Pilze, Pilzgerichte, Kohl, Blattgemüse, Marinaden und Pasta. Ich mache jetzt einfach mal das Steinpilzwürzsalz auf. Probiere das mal so. Sehr umami natürlich durch den Steinpilzgeschmack. Ich muss jetzt sagen, die Bucheckern kommen für mich da noch nicht so raus. Interessant, das Kiefernadelwürzsalz. Das riecht so richtig nach Zimt. Okay, aber da sind auch noch viele andere Gewürze dran. Paprikapulver, Kakao, Vanille, Thymian, Nelken, Pfeffer, Wacholder, Sternanis. Zusätzlich zu dem Salz und dem teilentölten Bucheckern Kiefernadelpulver. Also aromatisieren von Wildgerichten, Soßen, geschmorten Gemüsen. Lass mal probieren. Ja, da dominieren natürlich schon die Kakao- und Vanillearomen. Und dann haben wir hier noch das Bärlauchwürzsalz. Das ist für Soßen, Salatdressings und Konfieren von Fleisch, Fisch und Gemüse. Da ist tatsächlich in erster Linie das Bucheckern-Bärlauchpulver drin. Okay, das muss man, glaube ich, mal in Action probieren. So, und zum Schluss noch was Süßes. Ein Tannenspitzen-Fruchtausstrich. Also Tannenspitzen und dann aufgekocht und ein Gelee draus gemacht. Wow, der Geruch ist krass. Zitronig, limettig. Und irgendwie ganz eigentümlich. Erinnert mich total an so Limettenmarmelade. Aber mit so einem hintergründigen, fast schon so eine leichte Bitterkeit. Aber echt interessant. Also wer so Orangenmarmelade sowas mag, der für den ist das Richtige. Und zum Schluss, weil ich es nicht lassen kann, eine Milchschokolade mit gerösteten, karamellisierten Bucheckern. Ganz edel verpackt. Eine schöne Milchschokolade mit einem Crunch. Und auch hier muss ich sagen, ich bin ja nicht so ein Nussfan, aber die Bucheckern haben sowas Nussiges, ohne so aufdringlich streng zu schmecken. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, lauter köstliche Produkte mit Bucheckern. Und ich spreche jetzt mit dem Mann, von dem die kommen, nämlich mit Johannes Frankenfeld von Waldgold. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Wo erwische ich dich denn gerade?
Gerade zu Hause im Büro. Neben mir ist die Entwicklungsküche, wo wir auch die ein oder anderen Versuch selbst machen, wie man denn unsere Produkte verfeinern kann, was für andere Sachen man machen kann aus unserem tollen Rohstoff. Das ist bestimmt gleich noch ein paar mehr Takte zu sagen. Ich werde etwas mehr dazu erzählen, was wir denn eigentlich tun.
Auf jeden Fall. Und wo genau ist zu Hause?
Zu Hause ist im Maifeld, also bei Münster-Maifeld. Münster-Maifeld kann man hin und wieder kennen, wenn man sich an die Burg Elz erinnert. Wir sind nicht ganz in Sichtweite der Burg, denn die ist ja gut versteckt. Aber kein Kilometer von hier ist die Burg Elz.
Und wie weit ist der Wald entfernt?
Das ist immer eine schwierige Frage, wie weit ein Wald entfernt ist. Also wir haben hier Bäume, das Maifeld ist aber eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region. Eigentlich eher, ich glaube sogar wirklich seitdem die Burg Elz existiert, eine der zentralen Kornkammern, wenn man das so formulieren möchte, weil die Böden sehr, sehr nahrhaft sind, sodass hier im direkten Umfeld der Wald überschaubar ist. Nicht, wie man jetzt erwarten würde bei dem, was wir machen, dass ich in einem Wald sitze, in einem Forsthaus, in einem verlassenen oder nicht mehr verlassenen, sondern und nur rauslaufen muss und kann Bucheckern sammeln. Das ist nicht der Fall.
Ja, und ganz so einfach ist es ja auch tatsächlich nicht. Also man würde es vielleicht zunächst nicht denken, aber Bucheckern sammeln ist eine ziemliche Hightech-Angelegenheit, zumindest wenn du das machst. Aber darüber sprechen wir gleich. Du hast gerade schon gesagt, landwirtschaftlich geprägte Gegend, das ist ja ein Menschheitsthema, dass wir dadurch, dass wir Landwirtschaft haben, also dass wir Land kultivieren und nutzbar machen für unsere Nahrungsmittelproduktion, einen ganz großen evolutionären Vorteil haben vor anderen Geschöpfen auf der Erde. Ne? Wir können wahnsinnig viel Lebensmittel produzieren durch Landwirtschaft und können dadurch natürlich auch gesünder leben und auch uns als Spezies haben wir uns wahnsinnig entwickelt deswegen. Vielleicht haben wir deswegen auch ein bisschen vergessen, dass natürlich im Wald, also in einem Gebiet, was vielleicht weniger von uns bewirtschaftet wird, auch ganz viel Nahrungsmittel zu holen sind. Wann bist du das erste Mal auf diesen Gedanken gestoßen oder wie ist der in dein Leben gekommen?
Du hast ihn eigentlich indirekt schon angesprochen, denn einfach, ich habe mir überlegt, ich bin ja von der Ausbildung, bin ich BWLer und habe mir dann irgendwann mal Gedanken gemacht, was kann ich denn mit den Fähigkeiten, die ich mitbringe jetzt qua Ausbildung, was kann ich machen, um einen klitzekleinen Beitrag zu leisten, dass wir uns den Herausforderungen, die wir gerade als Menschheit haben, dass wir uns denen stellen. Denn wenn wir es einfach machen wollen, wir haben verschiedene Megatrends, wie BWLer gerne sagen, aber einer ist, die Bevölkerung wächst. Der andere ist, wir stehen vor einem, der Klimawandel ist da, der Klimawandel kommt mit allen Auswirkungen. Also ich habe einfach gesprochen, durch die Bevölkerungswachstum eine mehr Nachfrage nach Lebensmitteln. Und gleichzeitig ist es aber auch offensichtlich, dass unsere bisherige Strategie, du hast das jetzt indirekt angerissen, bisherige Strategie, Wälder abzuholzen, um landwirtschaftliche Flächen zu machen, denn das ist ja, was geschehen ist. Europa ist eigentlich, wäre eigentlich faktisch komplett von Wald bedeckt, ohne das Eingreifen von uns Menschen. Dass diese Strategie, Wald abzuholzen, um landwirtschaftliche Flächen zu machen, das ist keine Strategie, die dem Klimawandel entgegenwirkt. So, und wenn man sich dann klar macht, okay, Europa war Wald, auch früher gab es hier schon Menschen, auch die haben überlebt, also muss es ja übersammeln möglich sein. Und dann fängt man an zu schauen, okay, was könnte ich denn im Wald sammeln? Blättert ein paar Bücher, insbesondere ältere Bücher, und plötzlich stellt man fest, dass faktisch fast wirklich jeder Baum, der im Wald wächst, konzentriere mich auf Bäume in meinen Darstellungen, das gilt nicht auch für die anderen Pflanzen, die dort sind, aber dass faktisch jeder Baum schon einen Pflanzenteil hat, der essbar ist. Und dann merkt man, okay, wir haben jetzt in den letzten 50, 60, 70 Jahren sehr schematisch gedacht. Wald nutzen wir für die Holzproduktion. Landwirtschaftliche Flächen nutzen wir für die Nahrungsmittelproduktion. Wir wissen jetzt aber gerade in beiden Bereichen, dass es eigentlich Sinn macht, das zu kombinieren, wenn wir die Landwirtschaft an die Agroforstsysteme denken, die immer mehr diskutiert werden, die immer mehr auch umgesetzt werden. Genauso ist der, sagen wir, von unserer Perspektive der andere Punkt, naja, Moment mal, warum warte ich als Waldbauer, bis ich den Baum absäge, dass ich Ertrag bekomme? Warum überlege ich nicht, kann ich in der Zwischenzeit, wo das Holz heranwächst, wo das Holz wächst, kann ich da nicht eine Zwischennutzung ist gleich Früchte ernten einbeziehen? Und dann war das einfach faszinierend, dass es so viele Bäume gibt, wo das möglich wäre. Und da war dann aber ziemlich schnell klar wieder, naja, alle Bäume auf einmal schaffe ich nicht, egal wie groß das, was für ein großes Team man bekommt. Man muss sich auf einen Baum erstmal, auf eine Frucht erstmal konzentrieren. Es kommt dann das betriebswirtschaftliche Denken. Welchen Rohstoff nimmst du dann? Eine Nuss macht Sinn, weil Nüsse per Definition einfach schon höhere Kilopreise erzielen. Gleichzeitig die Buche, denn die Buchecker ist eine Nuss, die Buche aber als Baum auch der weit verbreiteste Laubbaum hier in Europa ist und b emotional auch fast jeder mit einer Buche was anfangen kann. Also fast, manchmal ist es erschreckt, wie wenige dann doch eine Buche erkennen, wenn man
ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Also ich weiß, glaube ich, wie eine Buche aussieht, aber wenn ich jetzt dagegen laufen würde, gegen den Stamm, würde ich es auch nicht.
Ja, doch, das kann
dann runterfallen dann schon.
Das ist der Stamm, der so glatt ist. Das ist der, also die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten eine Buche erkennen, ist noch am höchsten.
Wie sehen denn die Blätter aus von einer Buche? Machen wir es doch mal herbariumsmäßig.
Die sind so herzförmig rund, so rundlich, relativ glatte Ränder, nicht wie die Eiche so gezackt, aber so ein ovalrundliches ist nicht so herzförmig wie jetzt bei einer Linde. Der typische Erkennungsmerkmal der Buche ist die glatte Rinde, weil da sticht sie wirklich raus gegenüber jedem Baum.
Und bei Buchen ist das ja auch so, wenn ich das, mein firneshaftes Wissen über den Wald sagt mir, ja, es gibt relativ viel Buchen und das ist auch gut so, weil die, glaube ich, ganz gut klarkommen mit dem Klima im Moment.
Das wird gerade intensiv diskutiert, dass die, wie gut die Buche wirklich klarkommt. Die letzten 3 Trockenjahre haben schon die Fragezeichen größer werden lassen. Mhm. Also vor 2020 hat man sehr häufig gesagt, ja, die Buche ist definitiv einer der Zukunftsbäume. Die Trockenheit ist jetzt einfach sehr extrem gewesen. Wir haben jetzt mal von den letzten 12 Wochen, 16 Wochen, wo es ja zum Glück hier wieder alle Grundwasserspeicher ausgefüllt hat, absieht, sodass die Buche da wahrscheinlich etwas mehr Stress bekommen wird. Man kann auch einfach sagen, es gibt faktisch gerade keinen Baum, der keinen Stress hat.
Ohne Wasser ist schwierig, ne? Muss man sagen. Für jeden
Ohne
Baum.
Wasser ist schwierig, die Temperaturen, der fehlende Frost und somit dann das fehlende Absterben oder Reduzieren von potenziellen Schädlingen, das ist einfach, das wirkt sich auf jede Baumart aus. Ja, Laubbaumarten allgemein werden etwas intensiver gesagt, dass die es auf jeden Fall mit dem Klimawandel leichter haben werden als jetzt die Fichte, die ja gerade großflächig faktisch verschwindet. Mhm. Kann ja auch immer dazu sagen, wenn wir Menschen nicht in den Wald eingreifen würden oder eingegriffen hätten, dann wäre ja 80% des Waldes in Europa wäre Buche. Also die Buche ist der Baum, der eigentlich hier am Ende überall hinpassen würde vor Klimawandel, beziehungsweise die Buche ist auch sehr, sehr dominant und da sie dann ein sehr dichtes Laubdach bildet und alles unten schattiert, die verdrängt alle anderen Baumarten wieder. Ja. Alles Aussagen vor Klimawandel.
Ja. Na gut, aber kommen wir nochmal zurück zu dir. Also, du bist BWLer und du überlegst dir, okay, was kann ich tun, Sinnvolles auch mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten und warum nicht den Wald als Nahrungsmittelquelle erschließen und dafür sorgen, dass es auch einen Sinn macht, dass es Wälder gibt letztendlich ja, ne? Dass es eben anders nochmal zu bewirtschaften ist. Und dann überlegst du dir, okay, Nahrungsmittel aus dem Wald, was kann das alles sein? Jeder Baum birgt irgendeinen kulinarischen Schatz und du schnappst dir die Buche. Wie hat das funktioniert? Hast du dich einfach ein bisschen durch den Wald gegessen oder wie kommt man darauf? Denn man muss ja sagen, das Wissen darum, was es alles für Dinge gibt, die man aus dem Wald nehmen kann, natürlich, klar, allen ist irgendwie klar, man kann da irgendwie Pilze sammeln und man kann da auch möglicherweise Beeren finden, aber dass man jetzt hingeht und man kann vielleicht, weiß ich nicht, Birkensaft ist vielleicht auch noch so ein Ding, was irgendwie dem einen oder anderen einfällt, aber naja, wenn ich jetzt so eine herkömmliche Eiche sehe, wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen, irgendeinen Teil davon zu essen, ehrlich gesagt.
Jetzt nicht direkt, wobei man hat es ja schon entweder, also zumindest ich als Kind mal gemacht, dass er mal gesagt hat, ja komm hier, da liegt ein Buchecker, Eltern gefragt, kann man es essen? Ja klar, wenn du es geschält bekommst, kannst du es essen.
Weil stimmt, das war bei
mir Schale, die Schale führt dazu und das etwas klein, dass man eh gar nicht so viel davon isst. Es kommt ja immer rohe Bucheckern wirklich in Maßen. Aber dass man vergisst immer wieder oder hat vergessen, ist gerade hier, wir sitzen ja auch im Rheinland, also sozusagen nahe am Rhein. Hier in der Region allgemein, die gesamte Großelterngeneration, wenn man auf dem Markt steht, wenn man sonst wo die Bucheckernprodukte anpreist, wenn die Personen 70, 75 plus sind, ganz viele sagen, ich habe das als Kind machen müssen. Die haben hier wirklich großflächig, gerade in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, die Buchecker gesammelt. Und das ist die einzige Nuss eigentlich, die hier heimisch ist. Gleichzeitig gab es gewisse Zeiten in den Nachkriegsjahren, wo es einfach keine anderen Nüsse gab und wo man die Leute gezwungen waren, das zu tun. Dementsprechend haben sie dann auch häufig die negative Bilder im Kopf, weil sie gehen mussten bei jedem Wind und Wetter und weil sie jede einzelne Buchecker mitgenommen haben und keine Qualitätskontrolle gemacht haben. auch nicht maschinell schälen konnten. Und somit das Öl, was sie dann gewonnen haben, das war nahrhaft, aber da halt wirklich jede, auch die fauligen Bucheckern mit drin waren, war das nicht immer so schmackhaft, wie das Bucheckernöl sein kann.
Mhm. Okay. Und nachdem du dich für die Buchecker entschieden hast, hast du wahrscheinlich dann festgestellt, die sind echt klein und schwierig zu sammeln im Wald. Und man muss sich schälen. Ganz schön lästig. Aber offensichtlich hast du all diese Herausforderungen bewältigt. Erzähl uns, wie du das machst. Wie geht das? Ja, also Bucheckern aus dem Wald ernten.
Da gibt es ja eine kleine Industrie, kann man auch faktisch auch dazu sagen. Weil man vergisst ja immer, die ganzen Forstbaumschulen, die müssen für Saatgut ja auch Bucheckern bekommen. Sonst können die ja in ihrer Forstbaumschule keine Bäumchen ziehen. Nicht anders. Also zu sagen, wie man Bucheckern erntet, das ist bekannt, das ist erprobt. Das wird jedes Jahr, je nachdem wie viele Bucheckern es in einer Region gibt, wird das auch jedes Jahr gemacht. Wird ja sogar veröffentlicht, wie viele Tonnen pro Jahr für Saatgut geerntet werden. Da auch nur mal in der Spitze, nicht die letzten Jahre, aber in der Spitze wurden in Deutschland alleine 400 Tonnen Bucheckern nur für Saatgut in einem Jahr geerntet.
Wow.
Ja, aber das nur mal, um so eine Einordnung zu geben, wie viel wird die Buchecker im Zweifel sowieso schon geerntet.
Mhm. Und wie geht das jetzt?
Ich suche mir eine gute Fläche, heißt, wo ich möglichst wenig Pflanzen unter der Buche habe. Das sind die wirklich naturnahen Buchenbestände, weil dann ist es so schattig, dass unten nichts wächst. Da lege ich ein Netz hin, kennt man hin und wieder aus der Olivenernte. Und dann im Gegensatz zur Olivenernte geht man nicht hin und rüttelt an den Bäumen. Das kann man in der Theorie zwar machen.
Das ist auch ein bisschen hoch einfach, ne?
Ja, es bräuchte in der Theorie gar nicht so viel, so gar nicht so einen großen Impuls, aber es ist einfach, ich bin ja im Wald, ich möchte im Wald, andersrum, ich darf im Wald abseits von Wegen mich nicht mit Maschinen bewegen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, um den Boden nicht zu verdichten. Das heißt, es ist relativ schwierig, größeres Gerät näher an den Baum zu bekommen. Und warum nicht einfach das Netz hinlegen und dann halt die Schwerkraft die Arbeit machen lassen und dann muss man halt nur ein paar Tage länger warten und dann fallen die Bucheckern ja selbst rein. Also somit man ist mehr auf die Witterung angewiesen.
Wind wäre wahrscheinlich ganz gut.
Wind hilft total. Wind und Trockenheit ist perfekt. Deswegen ist man ein bisschen auf die Witterung angewiesen. Aber dann lässt man halt die Natur arbeiten, dann fallen die Bucheckern ins Netz und dann muss man nur ist Erfahrung, den Zeitpunkt erwischen, wo es sich lohnt, die Netze zuzuschlagen. Das heißt, wo genug Bucheckern drin, im Netz schon drin liegen, aber noch nicht die ganzen Blätter, noch nicht die ganzen anderen Sachen, die man nicht im Netz haben möchte, nachgefallen sind, weil das ist wirklich auch wieder hochgradig spannend. Es fallen erst die Bucheckern, dann kommen die Fruchtbecher und dann kommen erst die Blätter nach. Stimmt nicht ganz. Gibt schon kleine Überschneidungen, aber so von der Abfolge ist es in dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn ich den Zeitpunkt richtig treffe, muss ich deutlich weniger raussieben, als wenn ich das letzte Gramm Bucheckern vom Baum noch abfangen möchte. Dann habe ich aber auch einen Großteil des Laubes drin.
Ja.
Und das trage ich dann nämlich im Wald bis zum nächsten Weg. Und auf dem Weg steht dann nämlich ein großes Sieb, mit dem man dann maschinell Laub und Bucheckern trennen kann, damit wirklich die ganze Biomasse, die man nicht braucht, im Wald verbleibt. Mhm. Auch um das Gewicht und die Transportkosten zu reduzieren. Und dann transportiert man faktisch nur die reinen Bucheckern ab. Rein ein bisschen in auch wieder in Anführungszeichen, ist durch eine andere Reinheit im Wald, als wenn ich sie dann nachher über die Schälmaschine laufen lasse.
Aber das heißt, Ernte ziemlich in Handarbeit auf jeden Fall, ne? Was kriegt man denn raus, wenn man so ein Netz auslegt? Ich nehme an, einen oder mehrere Bäume?
Wir ernten am liebsten, wenn wir 2 bis 5 Hektar Netze auslegen können in einer Fläche.
Mhm.
Also, dass man da logistisch relativ kurze Wege hat. Das ist sozusagen das Volumen, was man im Wald sucht. Die Buche hat ja nicht jedes Jahr, die trägt nicht jedes Jahr Bucheckern. Und zwar nicht, das ist keine Varianz von Baum zu Baum, sondern da ist eine Varianz in Regionen. Und zwar die Regionen kann man wirklich in der Größenordnung von Bundesländern und größer denken. Dann gibt es in dieser ganzen Region, gibt es in dem Jahr kaum bis keine Bucheckern. Das ist nämlich die Überlebensstrategie der Buche, dass sie dadurch sicherstellt, dass kein Fressfeind sich darauf einstellen kann.
Aha.
Und dann geht sie halt alle paar Jahre hin und flutet alles mit Bucheckern. Dann bleibt auch genug liegen, damit der Nachwuchs anwachsen kann. Und somit ist das einfach, muss ich immer schauen, ist das jetzt ein gutes Mastjahr? Und gehe dann in einen Wald, wo ich dann, man geht dann ernten, wenn man circa eine Tonne pro Hektar erwartet. In der Spitze ist dokumentiert, dass man aus einem Hektar bis zu 4 Tonnen Bucheckern rauskriegen kann.
Hm. Und was machst du, wenn kein Mastjahr ist? Suchst du dir dann eine andere, also gehst du dann in ein anderes Bundesland praktisch?
Ja. Ich glaube, das ist, kann man vereinfacht sagen, wenn man sammelt, dann muss man dorthin gehen, wo die Natur gerade den Rohstoff im Überfluss produziert. In Europa gibt es 16 Millionen Hektar Buchenbestand. Dass ich da meine 5 bis 10 Hektar finde, die auch eine gute Mast haben, mehr als realistisch.
Hm. Aber die gehören natürlich jemandem, ne?
Die gehören jemandem.
Das heißt, du gehst dann hin und guckst, wem das Land gehört, wem der Wald gehört und sagst, hallo, darf ich eure Bucheckern haben?
Genau, also man kennt's vereinfacht aus der Selbstwerbung für Holz. Da war es ja früher total üblich, dass ich zum Förster gegangen bin und gesagt habe, hey, du hast hier doch noch was auf dem Boden rumliegen, darf ich das, was auf dem Boden liegt, aufsammeln? Da gesagt, ja klar, Preis X. Und das gleiche Spielchen ist dann ja auch bei uns, dass wir halt sagen, ja, in Selbstwerbung, der Förster verpachtet uns dann sozusagen für diese Zeit der Ernte, verpachtet er uns die Fläche und kriegt einen kleinen Obolus, der eine Zusatzeinnahme ist, die er sonst faktisch nicht hätte.
Hm, weil die Bucheckern einfach auf dem Waldboden liegen bleiben würden.
Genau.
Aber die Buche will sich ja fortpflanzen. Kann sie das denn doch, wenn du die Bucheckern wegnimmst?
Nein, wenn ich sie wegnehme, natürlich nicht. Also wenn ich radikal hingehe und jede Buchecke rausnehme, kann ja da keine Buche anwachsen, logisch. Und das ist eben das, was dann der Waldbauer sich eben die Frage stellen muss und auch stellt, wann möchte ich denn Buchen entnehmen, also wann möchte ich Buchen fällen? Und wenn ich weiß, ich möchte das in 10 Jahren machen, Indikation, dann sollte ich nicht bis ein Jahr vorher immer jede Buchecke rausernten, sondern dann sollte ich erstmal schauen, okay, jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren möchte ich dort an diesen Stellen Buchen entnehmen. Dann sagt der Waldbauer eben, nee Johannes, jetzt kannst du nicht mehr rein, nicht mehr auf diese Fläche. Man hat aber eine Buche, hat eine gute Mast ab circa 60 Jahren. Die ersten Bucheckern tragen sie ab 40 Jahre.
Wahnsinn, ne? Was das für Dimensionen sind. Da muss man erstmal drüber nachdenken, wenn man Ackerbau gewöhnt ist.
Ja, total.
40 Jahre.
Bis die erste Frucht kommt. Die ist dann nicht viel. Aber vor 90, 100 Jahren wird typischerweise eine Buche auch nicht fürs Holz gefällt. Und somit sind da zwischen 60 und 100 Jahre minus 10, jetzt rückwärts gerechnet, locker 20 bis 30 Jahre, die eine Fläche problemlos beerntet werden kann, ohne dass ich als Waldbauer mir Gedanken machen muss um den Nachwuchs, um die Naturverjüngung.
Jetzt wundern sich die Brunch-Hörerinnen und Hörer, dass ich gesagt habe, es ist ein Hightech-Geschäft, was du betreibst, weil wir ja bislang nur darüber geredet haben, dass du Netze auslegst und die dann zum nächsten Weg schleppst, wenn sie voll sind mit Bucheckern. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich gesehen und gelesen habe, dass du auch mit Drohnen arbeitest und solche Techniken anwendest. Was machst du da genau?
Also ich habe ja gerade gesagt, es ist elementar, dass wir wissen, wie viele Bucheckern hängen denn auf einem Baum. Und das macht man klassischerweise durch die Sichtung, also indem man entweder mit einem bloßen Auge oder mit einem Fernglas hochschaut. Und unser Auge ist ja in der Lage, nur ein gewisses Spektrum zu sehen. Wir sehen nicht alle Signale, die an Wellen da rumgeistern. Und auch in der Landwirtschaft nutzt man ja Multispektraldrohnen oder Multispektralkameras, um einfach die anderen Spektren sichtbar zu machen. Und dazu setzen wir dann auch die Drohne ein, dass wir eben auch da mal sagen, okay, Erstindikation sieht gut aus. Und dann kann man mit der Drohne einmal drüber fliegen und sieht, ja, stimmt wirklich, ich habe wirklich viele Bucheckern drauf. Oder man sagt, nee, war eine optische Täuschung, das lohnt sich nicht. Warum geht das? Die Multispektraldrohne macht die Photosyntheseaktivität sichtbar. Und ein Baum, der viele Bucheckern hat, hat eine weniger stark ausgeprägte Photosyntheseaktivität als ein Baum, der keine hat.
Warum ist das so?
Weil aus einer Knospe wird entweder ein Blatt oder ein Fruchtbecher.
Okay.
Das heißt,
er hat einfach weniger Blätter, wenn er viele Bucheckern hat, wahrscheinlich, ne?
Genau. Man sieht es ja sogar an den Holzringen, wenn es viele Bucheckern gab, weil dieser Baum setzt dann die ganze Energie in den Nachwuchs und kümmert sich nicht darum, selbst größer zu werden, also macht selbst weniger Photosyntheseaktivität und somit sehe ich dann einen Unterschied. Hm. Das ist einerseits der Hightech, den wir bei der Ernte nutzen. Dann ist der andere Hightech, wenn wir es jetzt aus der Notzeit oder aus den Vorzeiten sehen, ist das Schälen, dass wir die Buchecker eben maschinell geschält bekommen. Wobei das ist zwar patentiert, aber das ist ein mechanisches Vorgehen. Es werden auch andere Nüsse mechanisch geschält. Das ist jetzt kein absolutes Hexenwerk, wo uns dann aber die Technologie auch wieder in der Qualität hilft. Nicht jede Buchecker, hat die gleiche Qualität vom gleichen Baum. Und das sieht man optisch, dass die bitteren, die haben eine dunklere bis schwarze Farbe. Mhm. Jetzt kann ich, wenn ich mir die kleine Buchecker vorstelle, die da vielleicht gerade mal einen Zentimeter groß ist, sind das natürlich, das händisch auszusortieren, wäre utopisch.
Ich hole also mal welche raus, um mir das anzugucken.
also nutzen wir auch dort wieder moderne Technologie. Die fliegen alle von einem Laserfarbselektierer vorbei, also von einer Kamera.
Aha.
Und die Kamera entscheidet basierend auf Information, die ist zu dunkel, die schieße ich raus. Und die sind gut. Und so kriege ich einfach durch die Kombination von händischer Arbeit im Wald und dann in der Prozesskette dahinter, Nutzung von moderner Technologie, kriege ich einfach eine ganz andere Qualität hin.
Wie viel Prozent ist denn Ausschuss?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, was mache ich mit dem Produkt. Wir verkaufen die Buchecker ja auch nur geschält, da links dann nur an die Spitzengastronomie.
Also ungeröstet.
Ungeröstet nur an die Spitzengastronomie oder nur die Gastronomen, also an Profis, die auch wissen, wie man einen Rohstoff, den man halt nochmal nachbehandeln muss mit einer Wärme, einsetzt. Wenn man jetzt an die Sterneküche denkt als Beispiel, natürlich ist denen die Optik total wichtig. Auch fürs Anrichten auf dem Teller. Also somit kriegen die natürlich eine andere Qualität, als wenn ich weiß.
Also die kriegen nur die hellsten ganzen Früchte, die richtig schön aussehen. Okay, das leuchtet mir ein. Und gibt es denn Bucheckern, wo du sagst, nee, die kann man tatsächlich gar nicht mehr verzehren, die sind zu bitter?
Ja.
Und wie viel Prozent sind das ungefähr von dem, was du erntest?
Hängt wieder auch vom Erntejahr ab. Die Bucheckern, die wirklich schwarz sind, die kann man nicht essen.
Mhm.
Also zieht es an den Mund zusammen. Davon sind eben in der Natur circa 3% Schwarze drin.
Ja.
Wir kriegen, ja, je nachdem, also wenn wir wollen, kriegen wir ja alle raus. Aber es ist immer die Frage, was ist wirtschaftlich? Fürs Öl zielen wir, dass wir so 75% bis 80% der Schwarzen komplett nicht auch draußen haben.
Mhm.
Und dann gibt es ja aber auch welche, die kleine optische Fehlstellen haben, die gehen in eine andere Kategorie, weil wir machen ja zum Beispiel auch ein Pesto, wo die Bucheckern mit drin sind. Diese kleinen optischen Mängel haben für den Geschmack keine Auswirkung.
Mhm.
Ich habe den Rohstoff ja schon gesammelt, also wäre es schade, ihn nicht zu nutzen, Also nutze ich ihn halt in einer Anwendung, wo die Optik weniger relevant ist, weil viel Grün drumherum ist. Und wo es
ja, und wo ehrlicherweise ja auch ein intensivste Aromen noch dazukommen, ne? Also da ist ja, glaube ich, Cana Padano drin und da ist ein Bärlauch drin. Das heißt, dadurch wird ja wahrscheinlich, ist ja was ganz anderes, als wenn du wirklich so ein feines Öl hast, wo du echt, wenn du weißt, wie es geht, muss man ja auch sagen, ich habe ja mal, es gibt eine Episode, da teste ich mit Bastian Jordan Olivenöle und er riecht Dinge und schmeckt Dinge. Da bin ich weit entfernt von. Also da können ja manche Leute auch irre Sachen schmecken. Wie dem auch sei, auf jeden Fall bei dem Öl merkst du es natürlich relativ schnell tatsächlich, weil das einfach ein reines Aroma im Prinzip ist. Und da sind wir dann auch schon dabei. Du hast ja vorhin schon erwähnt, rohe Bucheckern bitte nur in Maßen verzehren. Sonst gibt es wahrscheinlich ein bisschen Bauchweh. Ihr habt verschiedene Produkte. Ich habe ja die ich hier habe, schon vorhin vorgestellt. Die gerösteten Bucheckern sind natürlich so das Reinformat, ne, dass man einmal probieren kann, wie schmeckt eigentlich das reine Produkt. Was macht man denn idealerweise damit? Also ich stelle mir vor, es einfach mal in einem Salat verwenden als ein knuspriges Topping ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ganz generell überall da, wo ich Nüsse verwende, könnte ich es mir gut vorstellen. Also zum Beispiel auch bei Gebäck stelle ich es mir total schön vor. Sonst noch Dinge, die man unbedingt mal mit gerösteten Bucheckern aus dem Hause Waldgold ausprobieren sollte?
Also es ist ja, jetzt der Folge, es ist ja eine Nuss. Also faktisch, wo immer eine Nuss eingesetzt wird, kann eine Buchecke eingesetzt werden. Jetzt ist es aber ein, genau, jetzt ist es aber so eine jetzt ist es aber eine Nuss, die hochpreisiger ist. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Somit ist es immer relativ einfach, wenn man eine schnelle Analogie möchte, dass man einfach dachte, okay, es ist halt der heimische Pinienkern. Und das hast du gerade schon richtig gesagt. Klar, über einen Salat. Wir haben es gestern, hatten wir Spätzle und haben da ein paar Bucheckern mit reingemacht. Also überall, wo ich ein leichtes, nussiges Aroma gerne hätte, da passt es super. Er hat ja gesagt, wir beliefern einige Sterneköche. Und natürlich schaut man da immer, wozu wird denn das, wozu verwenden die denn die Buchecker? Da wird die Buchecker auch mal zu einer Gänseleber verwendet. Sie wird relativ häufig zu Fisch und Meeresfrüchten eingesetzt. Wenn man im ersten Moment erstmal drüber nachdenkt, naja, warum denn eigentlich, wenn man sich daran erinnert, dass zu einer Forelle auch sehr gerne Mandeln gereicht werden, ist eigentlich wieder logisch, dass die Nussaromen mit einem Fisch.
Ach, so schöne Nusskruste ist doch super, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Super harmonieren. Klar, offensichtlich ist eine Wildkruste, also nicht eine Wildkruste, eine Bucheckernkruste zum Wild und somit auch zu anderen Fleischgerichten. Aber so das Einfachste ist wirklich und auch das Geläufigste, Pinienkern denken, einen schönen Salat machen und dann ein paar Bucheckern drüber und ich habe was Tolles, einen tollen Salat und ich komme mit dem kleinen Beutel auch relativ weit.
Und dann natürlich ein Dressing mit Bucheckernöl.
Natürlich, wobei beim Bucheckernöl, wenn ich das Nussige, die Nuss im Salat, würde ich eher zur Buchecker tendieren, wenn ich sagen, weil da ist es schon, merke ich, als wenn ich jemand überraschen möchte, hey, ich habe hier was Leckeres gekocht, durch den Crunch kommt die Buchecker schneller raus, bis das Bucheckernöl dann auch im Geschmack rauskommt, brauche ich etwas mehr Öl oder der andere Person braucht eine sehr, sehr feine Zunge. Somit gibt es da einfach, gibt es beim Öl ein paar einfachere Tricks. Pur zum Stückchen Brot als Vorspeise, haben schon genug gesagt. Da ist ja, wenn ich ein Drei-Gänge-Menü machen möchte, für Freunde gutes Brot und das Öl und ein bisschen Salz und die Vorspeise ist fertig. Es ist dann sensorisch was sehr Besonderes. Was man gerne vergisst, Öl allgemein eignet sich ja hervorragend nochmal, um Suppen fein abzuschmecken. Da natürlich auch das auch nussiges Öl, denn da macht man sich die Temperatur einfach zunutze. Wenn ich dann die 40, 50, 60 Grad warme Suppe habe, brauche ich viel weniger Tropfen von dem Öl, um die gleiche Aromatik hinzubekommen, weil Temperatur einfach dazu führt, dass die Aromen rauskommen.
Ja.
Dann gibt es ja auch eigentlich bekannt, immer wieder vergessen, die Kugel Vanilleeis und ein Nussöl. Man bekennt es durch Kürbiskernöl.
Interesting. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt.
Ja, ist wirklich für Kugel Vanilleeis und ein wirklich hochwertiges Öl. Also fairerweise gilt das nämlich wirklich für alle Öle. Wenn sie hochwertig sind, ist das eine ganz spannende Kombination.
Cool.
Und vor allem auch super einfach. Und ich habe wieder meine, wenn ich Freunde bekochen möchte, habe mit relativ einfachen handwerklichen Mitteln ein sehr tolles sensorisches Produkt auf dem Tisch.
Mhm. Klingt richtig gut. Genau, dann gibt es ja noch so ein paar Sachen, die ich so Richtung Convenience einordnen würde, aber durchaus positiv gemeint. Natürlich so ein Würzsalz. Ich muss sagen, ich war lange Würzsalz-Snob, ja? Full Disclosure, ich habe lange immer gedacht, was soll ich damit? Das kann ich mir doch alles selber machen. Aber je weniger Zeit ich habe, desto toller finde ich das eigentlich, dass wenn ich so ein Würzsalz habe, wie euers zum Beispiel mit Steinpilzen, mit Bärlauch oder mit Kiefernadel, was ich sehr, sehr spannend finde, dass ich relativ schnell zum Beispiel einfach mit Dry Rub statt einer Marinade so ein Fleisch einfach gut hinkriege. Ne? Also wenn ich, weiß ich nicht, morgens ein Brathähnchen auf dem Markt kaufe, das dann direkt einreibe, und es einfach dann im Kühlschrank lagere, dann kann ich es halt abends machen und das Gewürz ist schön durchgezogen, das Salz ist gut ins Fleisch eingezogen und ich habe dadurch dann einfach ein super leckeres, schmackhaftes Stück Fleisch, was auch schöne Kruste hat und einfach toll schmeckt. So, ne? Und das, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt inzwischen ein bisschen Convert und bin bekehrt zu den fertig hergestellten Mischungen, weil die oft auch super spannend sind. Da hat mich natürlich besonders angefixt das Kiefernadelwürzsalz, weil ich gedacht habe, Kiefernadel, das ist natürlich cool, das mit Bucheckern zu kombinieren. Ja. Wie kam es zu dieser Idee und was ist der Gedanke dahinter? Denn das ist ja auch eins, wo dann durch diese anderen Gewürze ein sehr warmes Gewürzprofil so entsteht. Ne? Also es ist alles, es hat so sehr, Kakao ist drin, Vanille, Thymian, Nelken, Pfeffer, Wacholder, Sternanis, das sind ja alles so total, fast schon so ein bisschen orientalisch anmutende Richtung, die das geht. Mhm.
Das ist einfach, also der Gedanke war, ich hatte es ja vorhin gesagt, jeder Baum hat was Essbares faktisch im Wald. Und somit ist es naheliegend, dann auch mal was Nussiges mit einer Nadel zu kombinieren. Und also der Gedanke war relativ simpel. Und dann war einfach das Ziel, wie du also die anderen Gewürze jetzt gerade genannt, die alle drin sind, hey, auch mal bewusst ein Produkt zu machen, was fairerweise, wenn wir verköstigen lassen, auch etwas spaltet. Also es gibt eine Gruppe, die sagt, das ist super lecker, das schmeckt mir total toll, finde ich klasse. Und es gibt eine Gruppe, die kann mit dieser Würzmischung gar nichts anfangen. Das war aber bewusst, denn ich schaffe es ja eh nicht das ist das Schöne bei Sensorik, ich schaffe es eh nicht, ein Produkt zu haben, was jedem schmeckt, das ist dann ein Einheitsbrei. Sondern ich habe ja immer für jede Sensorik, für jeden Geschmack eine gewisse Person, den gefällt es und Person, den gefällt es nicht. Und da haben wir das ganz bewusst gemacht, auch ein bisschen zu zeigen, hey, guck mal, das kann der Wald. Das sind die unbekannte Aromen, also oder eigentlich sind sie ja gar nicht unbekannt, aber unbekannte Aromen im Salz, die Kiefernadel und die Buchecker, die können wir super mit bekannten Aromen kombinieren. Es kommt was Tolles raus. Es ist doch eigentlich weiterhin, wir haben tolle Gewürze bei uns vor der Haustüre, sozusagen.
Und also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe bislang noch nicht so viel damit gemacht. Ich habe jetzt die Kiefernadel und die Buchecker, die kamen dann noch nicht so doll raus auch. Ne? Kommen die mehr raus, wenn man das dann auch verwendet im Kochen und wenn es beispielsweise erhitzt wird?
Die Buchecker kommt da, ist da eher so das Abrundinge, leicht Nussiges, die hat es schon schwer gegen Sternanis und die Nelken. Das ist so.
Wer hat es nicht schwer gegen Sternanis und Nelken?
Ja, das ist so. Aber das ist ja, es geht ja häufig auch gar nicht mal immer bei der Sensorik darum, dass du eine Sache wirklich ganz gezielt rausschmeckst, sondern man hat ein rundes Geschmacksprofil. Das Mundgefühl spielt ja auch immer eine Rolle. Und die Kiefer, das kommt jetzt auch mal wieder drauf an, halt wie sehr man diese Aromen, die ätherischen Öle der Kiefernadel rausschmeckt. Und da ist es halt ja, bewusst etwas dominanter in eine Richtung abgestimmt, aber natürlich auch noch geschaut, dass die Kiefernadel dann auch nicht doch wieder zu dominant ist. Weil dann gab es auch wieder welche, die gesagt haben, nee, das ist mir jetzt, auch das ist mir jetzt wieder zu viel. Das ist ja einfach immer die schwierige Gratwanderung bei der Produktentwicklung. Wo ist das persönliche Optimum, wo man sagt, ja, da bin ich zufrieden und da glaube ich, da finde ich eine Kundschaft, die groß genug ist, damit ich mit diesem Produkt auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Denn das ist ja faktisch immer die Kernfrage.
Ja, total.
Die man sich beantworten muss.
Und du hast es erwähnt, ihr habt eine Versuchsküche und was ich auch gelernt habe, ist einer eurer Bestseller ist das Bärlauchpesto mit Bucheckern, was natürlich total Sinn ergibt, dass man ein Pesto macht, erstens mit Bärlauch statt mit Basilikum, weil Bärlauch natürlich heimisch ist und zweitens statt Pinienkerne die Bucheckern verwendet. Also ich denke mal, das leuchtet mir ein. Und dann musste ich natürlich zugreifen bei der Bucheckern-Schokolade, die ihr, glaube ich, nicht selber produziert, oder?
Nein. Also das ist ja
Wie kam es dazu? Also wie habt ihr die gefunden?
Es sind unsere Bucheckern. Es ist eher umgekehrt. Okay. Also es ist eher umgekehrt. Er hat uns gefunden.
Die haben euch gefunden.
Er hat uns gefunden. Der liebe Ron. Genau, der liebe Ron.
Der Schokolatier in Schmalenberg sitzt er. Ja.
Genau. Der hatte sich selbst Gedanken gemacht, dass er gerne eine Waldaroma-Schokoladenlinie rausbringen würde. Und dann hat er natürlich angefangen zu schauen, welche Waldrohstoffe bekomme ich denn. Ja, und dann hat er halt unsere Bucheckern auch entdeckt. Und es ist ja in der Tat, eine Nuss in der Schokolade zu machen, ist ganz altbewährtes Rezept, wenn man dann aber Wald und heimisch möchte, dass man dann die Bucheckern nimmt. Logisch und
Ich bin echt kein Nussfreak, aber ich fand das sehr überzeugend, weil es halt nussig, aber nicht aufdringlich nussig ist. Mir sind Haselnüsse oft echt wirklich zu in your face nussig. Ich muss das nicht haben. Das ist einfach, mein Spektrum ist okay, aber ich muss es nicht immer haben. Ich würde da nie nachgreifen und ich finde auch normalerweise so kleine Stückchen in der Schokolade, ne? Muss ich auch nicht unbedingt. So rein haptisch muss ich das nicht. So, wenn ich Schokolade esse, will ich eher so, mein ganzer Mund soll cremig sein. Aber bei Bucheckern ist das ja interessant. Die sind ja nicht so fest, ne? Also so super, super knackig sind die ja nicht, sondern das fand ich irgendwie überzeugend. Das passte gut zu der Milchschokolade, dass das irgendwie so mehr so da reinblendet, so ein bisschen vielleicht.
Ganz interessanter Aspekt, den du gerade sagst, dass sozusagen die Buchecker deutlich weniger dominant ist als die Haselnuss. Das ist nämlich auch das, was wir als Feedback von den Spitzenköchen immer zu dem Bucheckernöl bekommen. Das ist ja sehr häufig, wenn ich Nussöl verwende, dann geht diese
Haut über
geht diese
alles
Nuss
drüber.
Geht einfach drüber.
Das ist Haselnuss, bam.
Und die Buchecker, die mischt sich dann recht filigran drunter. Ich habe das nussige Aroma, aber ich habe das nicht in your face, wie du es gerade formuliert hast. Und das ist wirklich, das ist, glaube ich, was man die Buchecker einfach auszeichnet, dass sie ein sehr, sehr feines, mildes, nussiges Aroma hat. Und somit, wo immer ich ein Nussaroma haben möchte, super passt, aber sie spielt selten dann so die absolute erste Geige und ist dann der dominante Geschmack, abgesehen davon. Vorhin der Salat, wenn ich die ganze Buchecker drüber mache und dann einfach mal da den Crunch erleben lasse.
Ja. Johannes Frankenfeld von Waldgold, kurz und knackig in a nutshell, sozusagen wie die Buchecker, ist das Essen, was aus dem Wald kommt, ein Trendthema? Wird das mehr, wird das größer bei uns oder bleibt das eine kleine Nische?
Ich glaube, das wird deutlich größer am Ende des Tages. Wenn wir die Arbeit erledigen, dann ist die wild gesammelte Bucheckern ein relativ teures Produkt. Aber ich sage das sehr, sehr gerne, beschäftigt euch wieder mehr, was es im Wald an Rohstoffen gibt. Und es gibt ein paar Regeln, die man beachten muss, wenn man im Wald einfach für den Privatgebrauch sammeln möchte. Aber eigentlich kann ich bei jedem Sonntagsspaziergang mein Körbchen dabei haben und ich bin im billigsten und besten Discounter eigentlich unterwegs und muss nur wissen, wo kann ich zugreifen, wo darf ich zugreifen. Ich habe total tolle Lebensmittel, die ich zu Hause zubereiten kann und die mich nichts kosten, außer dass ich einen Spaziergang machen muss, der gesundheitlich auch noch toll ist.
Disclaimer, das mit den Pilzen bitte nur unter Aufsicht von Fachpersonal.
Aber ja, das genau. Wissen, glaube ich, alle, die das machen. Bei allen. Man muss wissen, was man tut. Es ist Wissen. Man muss wissen, was man macht. Auch die Blätter, auch nicht jedes Blatt, bitte einfach.
Nicht, jedenfalls hier in größeren nicht, Mengen.
Also deswegen, es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Das wollte ich damit nicht ganz so deutlich zum Ausdruck bringen. Das ist total wichtig. Es gibt ein paar Regeln, die man sich halten muss. Ja, auch keine Sachen unter Naturschutz sammeln. Aber wenn man sich informiert, wenn man sich dieses Wissen einfach wiederbelebt, da sind tolle Rohstoffe. Das ist auch das, was mich so fasziniert in unserem Projekt. Ich dachte, wir sammeln was, aber wir haben nicht nur was gesammelt, sondern wir haben hier einen Rohstoff, wo wir die Drei-Sterne-Köche, wo wir die absolute Weltspitze bei der Gastronomie überzeugen mit der Qualität. Und das liegt ungenutzt zu Tonnen im heimischen Wald. Und wir karren Nüsse von sonst wo her auf der Welt in unsere Supermarktregale.
Also entweder selber in den Wald gehen oder mal auf waldgold.com vorbeischauen und mal in den Shop stöbern. Vielen herzlichen Dank, Johannes Frankenfeld.
Danke dir.
Letzte Frage, bevor wir zu Ende sind. Gibt es jemanden, den du für ein Gespräch im Brunch-Podcast gerne nominieren willst? Es kann ein Gastronom sein, es kann ein Produzent sein, es kann ein Experte für irgendeine Sorte Genussthema, Lebensmittel sein. Du kannst auch später antworten, wenn du jetzt erstmal drüber nachdenken willst, wen du da reinreitest. Aber ich freue mich immer über Empfehlungen, wer als nächstes mal hier was erzählen soll.
Ich bin immer sehr angetan, weil er relativ nah in der Nähe ist, vom Thomas Schanz, der ja auch die Buchecker mit der Gänseleber kombiniert hat. Schanz heißt das Restaurant und ist in Piesport an der Mosel.
Okay, super. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank und frohes Sammeln.
Danke.
Wenn ihr mehr wissen wollt über Waldgold und über die Buchecker, dann schaut in die Shownotes dieser Episode. Und wenn ihr mir was sagen wollt, dann tut das gerne an brunch@rheinische-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.